Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 6. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Mölling, dem Direktor des Programms Zukunft Europas bei der Bertelsmann Stiftung. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Gassel.
Ich bin Steffen Gassel, diplomatischer Korrespondent des Stern. Und wir machen heute mal einen kleinen regionalen Shift in unserem Podcast. Statt uns um die internationale Sicherheitspolitik und vor allen Dingen die Entwicklung in Europa mit Fokus auf die Ukraine zu konzentrieren, wie sonst meist, blicken wir heute auf den Nahen Osten und genauer auf Syrien. Dort haben wir im Lauf der vergangenen Tage eine erstaunliche Entwicklung gesehen. Eine Koalition von Rebellengruppen, die lange Zeit, jahrelang jetzt in der Nordwestprovinz Idlib relativ überschaubares Gebiet unter Kontrolle hatte, hat einen Angriff gestartet Ende vergangener Woche auf Assad-Positionen vor Aleppo und hat dann in einem blitzartigen Durchmarsch binnen weniger Tage erst Aleppo erobert, die zweitgrößte Stadt und ehemalige Wirtschaftsmetropole des Landes, und ist dann weiter sogar noch vorgestoßen, hat gestern die viertgrößte Stadt des Landes erobert, Hama, was ziemlich im Zentrum des Landes liegt, und scheint nicht mal dort jetzt Halt zu machen. Das Letzte, was heute Morgen an Meldungen zu hören war über die sozialen Medien, ist, dass diese Rebellen jetzt 10 Kilometer vor Homs stehen, also immer weiter in Richtung Damaskus, in Richtung Zentrum der Macht in Syrien rücken, und sie stoßen auf erstaunlich wenig Gegenwehr. Herr Mölling, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie diese Woche die Nachrichten aus Syrien verfolgt haben?
Ich glaube, 3 Dinge. Das eine ist, wie fragil eigentlich die Lage oder die Verhältnisse dort in der Region Nahe Mittlerer Osten sind und wo offensichtlich ja dadurch, dass die Hamas den Überfall am 7. Oktober gemacht hat, eigentlich eine Domino-Effekt losgelöst worden ist. Wobei Domino ist so da gibt eins das andere. Hier haben wir es ja mit vielen parallelen Entwicklungen auf einmal zu tun, wo sich Kräfteverhältnisse verändern und jeder Akteur auf einmal seine Gelegenheit sucht, ne? Und auf einmal ist es ganz undurchsichtig, wer eigentlich mit wem zusammen, und sind es eigentlich Allianzen oder sind es sozusagen einfach Gelegenheiten, die sich ergeben, dadurch, dass jetzt auch die Israelis syrische Stellungen teilweise angegriffen haben, den Iran schwächen, alles das spielt ja auf einmal eine Rolle. So, das ist sozusagen die regionale Perspektive. Und die andere Perspektive ist, Sie hatten es eben gesagt, wir machen ja eigentlich gar keinen Shift, weil mittlerweile muss man eigentlich davon ausgehen, dass der Konfliktherd Mittlerer Osten oder Nahe Osten doch sehr stark zusammenhängt, auch mit dem, was bei uns in Osteuropa, in der Ukraine passiert, einfach weil die gleichen Akteure engagiert sind. Und ne, das heißt, es sind die gleichen Interessen und es sind auf der anderen Seite auch die gleichen Ressourcen. Und hier läuft man möglicherweise jetzt auf ein Ressourcenproblem zu. Russland, das lange Assad unterstützt hat, jetzt gerade auch noch, muss sich überlegen, wo konzentriere ich mich jetzt eigentlich? Und damit kommt der Blick eigentlich dann gleich auf einen anderen regionalen Zusammenhang, nämlich die Stationierung sowjetisch-russischer Truppen in Afrika, also paramilitärischer Truppen, Wagner und andere, die da den Regimen helfen, auf der einen Seite ihre Macht mit Gewalt durchzusetzen, also wie immer Gewaltexport, ne, der Exportschlager, den Russland so anzubieten hat, und das im Tausch gegen Bodenschätze einfach macht. Ne? Und natürlich auch geopolitischen Einfluss. Früher war es, glaube ich, so, dass Russland einfach versucht hat, sozusagen nur die eine Schiene zu spielen, also zu gucken, dass man im Grunde genommen Macht über den Staat hat. Jetzt sieht man aber, dass man überall da, wo man sich durch Gewalt sozusagen eingekauft hat in das Mächtespiel, dass man einfach mit am Tisch sitzt und dass man notwendiger Verhandlungspartner ist. Und das ist natürlich jetzt erstmal, so perfide das ist, eine sehr schlaue Strategie aus russischer Sicht. Über China haben wir jetzt auch gar nichts gesprochen in dem Zusammenhang. Die spielen auch eine Rolle. Und Iran, der auf der einen Seite Russland unterstützt, hat natürlich auch ein Interesse an dem, was in Syrien, aber auch mit Blick auf Israel passiert und mit Blick auf Saudi-Arabien. Also wir sind mittendrin in einer Landschaft, die sich eben nicht mehr unterteilen lässt in einzelne Konfliktherde, sondern durch die Akteure sind alle Szenarien eigentlich miteinander vernetzt.
Bevor wir auf die Rolle Russlands nochmal genau kommen, müssen wir, glaube ich, auch noch einen Player ansprechen, von dem wir jetzt noch nicht explizit geredet haben, die Türkei, die ja auch auf interessante Weise in beiden Konflikten eine Rolle spielt und auf interessante Weise immer wieder einerseits konträre Interessen zu Russland hat und dann aber wieder einen Ausgleich mit Russland sucht und findet und ihren eigenen Nutzen auch aus der Ukraine-Situation und dem Sanktionsregime, was die Türkei unterlaufen hilft, schlägt. Wie kalte Füße, glauben Sie, kriegt der Erdogan da gerade im Moment? Erdogan wollte ja, das war schon das ganze letzte Jahr deutlich, einen Deal mit Assad. Wollte sich auf irgendwelche Einflusszonen verständigen, weil Erdogan intern im Land unter großem Druck steht wegen der Wirtschaftskrise. Syrische Flüchtlinge sind ja etwa 3,5 Millionen in der Türkei, in die Heimat zurückzuführen. Und das kann er nicht so tun, dass er sozusagen die Leute gewaltsam abschiebt, weil das wieder politisch auf ihn zurückfallen würde. Die Leute müssen freiwillig gehen, also braucht er Gebiete, die den Flüchtlingen sicher erscheinen, weil die nicht unter Assad leben wollen. Diese Entwicklung jetzt, die ja das Regime, mit dem er eigentlich einen Deal machen wollte, zunehmend zu destabilisieren scheint. Glauben Sie, die Türkei ist da einen Schritt zu weit gegangen oder wie betrachten Sie das?
Ne, ich glaube, also Sie haben recht, wir müssen die Türkei noch mit reinbringen, wir müssten eigentlich auch die USA mit reinbringen, aber wenn wir jetzt erstmal bei der Türkei bleiben, dann glaube ich, sieht man einfach, dass es so viele unterschiedliche Akteure sind, die ihre Interessen haben und die sich jetzt auf einmal anpassen müssen. Es hat ja auch Gespräche informeller Art gegeben zwischen der Europäischen Union in Richtung Syrien. Auch da hat man die Fühler wieder ausgestreckt und guckt nach dem Motto, ist es politisch opportun und was ist in der Sache machbar mit Blick auf Syrien? Sodass alle, glaube ich, zurzeit merken, dass sie halt eben nicht Herr der Lage einfach sind. Also ich glaube nicht, dass Erdogan das intendiert hat, was da jetzt gerade passiert und sich verschätzt hat, sondern alle haben, glaube ich, weil die Lage so komplex ist, einfach nicht erwartet, dass dadurch, dass man quasi in so einem, wie soll man sagen, so einem sehr komplexen System kommunizierender Röhren, hat irgendjemand ein Loch reingemacht in eine dieser Röhren ganz weit weg, nämlich die Hamas. Und darauf hat Israel angefangen zu reagieren und jetzt gerät das auf einmal alles in Rutschen und keiner hat eine Idee, wo das eigentlich anhält. Ne? Und gleichzeitig ist es so, dass gerade weil, glaube ich, jetzt so der Kontrollverlust überall einsetzt, alle denken so, verdammt, wie weit geht das und was bin ich denn eigentlich bereit zu akzeptieren? Bin ich bereit zu akzeptieren, dass die Rebellen im Grunde genommen bis Damaskus ziehen und möglicherweise den Assad beseitigen? Auch wenn viele auf der einen Seite sagen würden, also im Prinzip fände es gut, wenn er weg wäre, aber der Weg dahin, dass der weg ist, das bringt so viel Instabilität für meine eigenen Angelegenheiten. Also ja, sowohl für den Iran als auch für Israel, als auch für die Türkei. Vielleicht wollen wir das gar nicht. Vielleicht müssen wir das irgendwo stoppen und müssen auch die Akteure, die von uns abhängig sind, möglicherweise ein bisschen bremsen bei der ganzen Geschichte, sodass wir dann letztendlich wieder in so ein neues, sehr fragiles Gleichgewicht, das ist das falsche Wort, aber ne, also die kommunizierenden Röhren hören auf zu schwingen und sagen, okay, ist weniger Wasser drin, aber jetzt ist es für einen Moment erstmal wieder stabil, wissend, dass sie, ich versuche das mal in dem Bild der Röhren zu bleiben, dass sie nie eine optimale, oder dass sie überhaupt gar keine Lösung hinkriegen, weil wenn sie jetzt versuchen, irgendwas zu stabilisieren, weil sie nicht, quasi das nicht gleichzeitig machen können, bedeutet das, sie werden mit irgendjemandem zuerst reden. Und wenn irgendjemand sagt, okay, ich beschränke mich selber in dem, was ich tue, ich greife A nicht mehr an, dann wird A sagen, ah, das ist ja super, alles klar, das teste ich erstmal. Und wenn ich nur 10 Quadratkilometer dazu kriege, das hilft mir ja wieder. Weil wenn ich nichts tue, dann wird mir das als Schwäche ausgelegt und ich verliere Verhandlungsmasse. Ich glaube, das ist die absolut fatale Situation. Im Vergleich zur Ukraine ist das ja quasi hochkomplex. In der Ukraine ist es einfacher. Aber das ist schon, finde ich extrem beeindruckend. Und es ist eben so, dass, zurückkommt nochmal auf Ihre Frage, ich glaube, es ist kein, es hat sich niemand verschätzt mit einer Einzelaktion, sondern die Komplexität der Lage oder der Verquickung der einzelnen Interessen ineinander löst immer wieder solche Eruptionen aus.
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com and use code NEWS. KACHAVA.com, code NEWS.
Kommen wir nochmal auf Russland, das ja zusammen mit dem Iran der wichtigste Unterstützer des Assad-Regimes war seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 und dann besonders ab 2015, als ja Russland dann interveniert hat mit eigenem Militär, vor allen Dingen mit Luftwaffe. In den ersten Tagen von dieser neuen Rebellenoffensive ist Assad ja nach Moskau geflogen und ist zu Putin gefahren und das Signal war, glaube ich, ganz klar, ich brauche hier mehr Unterstützung, weil das Regime allein ist offenbar zu schwach, um diesen Vormarsch aufzuhalten bisher. Russland verhält sich aber trotzdem erstaunlich passiv. Es gab ein paar Luftschläge, teilweise auf zivile Einrichtungen, teilweise auf die Rebellen, aber das hat jetzt bisher diesen Vorstoß also nicht entscheidend gestoppt und die sind sozusagen einmal diese Nord-Süd-Achse jetzt schon über die Hälfte längs gekommen, Richtung Süden, Richtung Damaskus. Kann Russland nicht mehr, weil es jetzt in der Ukraine gerade so gebunden ist und da auf Gedeih und Verderb vorankommen will, bevor Trump ins Amt kommt? Oder was ist da los, glauben Sie? Wie erklärt sich diese russische relative Zurückhaltung?
Also ich kann es mir nur bis zu einem gewissen Grad selber erklären, aber ich versuche das gern darzulegen. Also ich glaube, dass Sie haben im Grunde genommen so drei unterschiedliche Prioritäten. Und die Priorität 1 aus russischer Sicht ist zurzeit die Ukraine. Das kann Putin nicht verlieren. Wenn er das verliert, dann ist er, glaube ich, einfach geliefert. Auch weil er sich selber so weit aus dem Fenster gelehnt hat und weil er im Grunde genommen ja derjenige ist, der aus seiner Entourage versprochen hat, dass sie irgendwo einen Gewinn aus der ganzen Geschichte eigentlich ziehen. Syrien war am Anfang eine Frage des Sicherstellens Zugang Mittelmeer und Häfen. Und dann hat man gelernt, oh wow, wir kriegen dadurch ja Macht, wenn wir da mit dabei sitzen. Das ist schon wichtig, aber nicht so wichtig wie die Ukraine. Und der dritte Spot, den wir vorhin schon hatten, Afrika, ist, glaube ich, interessant, weil es eine Verdienstquelle ist, die da drin steckt und man natürlich auch damit Einfluss auf Europa hat, ne, was sozusagen die Instabilität, die man erzeugen kann, angeht. Ist man jetzt bereit, Kräfte umzusortieren? Ich glaube, das ist genau das Problem. Sie haben zwar Kräfte in Afrika, die müssten sie relativ schnell jetzt rüberkriegen nach Damaskus. Das heißt, sie riskieren nicht ein Vakuum, aber dass sich die Situation, dass sie die Kontrolle teilweise verlieren, möglicherweise in Afrika. Und aus der Ukraine, glaube ich, werden sie zurzeit nichts abziehen. Wenn ich das richtig sehe, und ich gucke jetzt hier auf die Karte drauf, dann ist ja das Gelände, im eigentlichen Gelände, das relativ flach ist, wo sie eigentlich viel auf der einen Seite Infanterie brauchen und auf der anderen Seite Kampfunterstützung brauchen. Da weiß ich in der Tat tatsächlich nicht, ob Russland das in großem Maße zur Verfügung stellen kann, um das schnell reinzukriegen und aufzuhalten. Denn die bisherige Präsenz der Russen beschränkt sich ja eigentlich eben auf die Luftwaffe und auf das Unterstützungspersonal, das die Luftwaffe da am Laufen hält. Und damit kämpfen sie keine Städte frei. Sie können die Städte zwar versuchen, in Schutt und Asche zu legen, aber auch das dauert ja seine Zeit. Und dann ist die Frage, fangen irgendwann an, zum Beispiel die Ukrainer, den Rebellen Raketen zu liefern, um russische Flugzeuge abzuschießen. Nicht, weil das direkte Auswirkungen auf die Ukraine hat, aber weil es die Reputation Russlands einfach massiv beschaden könnte. Ne? Also ich glaube, dass Russland wirklich da zurzeit ein Problem hat. Und das wird sich, glaube ich, in den nächsten Tagen zeigen, wie engagiert Russland noch ist oder ob Russland auf andere hofft, wie zum Beispiel den Iran, dass die noch irgendwo Kräfte freisetzen können, damit Damaskus nicht tatsächlich in größere Gefahr gerät. Ne?
Und wie schwierig das ist, so ein urbanes Gebiet, wenn es mal außer Regimekontrolle ist, wieder freizukämpfen, hat man ja gerade auch in Aleppo gesehen, wo ja Russenregime, Iran und alliierte Milizen zwischen 2012 und 2016 4 Jahre gebraucht haben, bis sie die Stadt vollständig wieder unter ihrer Kontrolle hatten. Sie haben vorhin schon diesen Aspekt angesprochen, Europa und Syrien und diese eigenartige Realpolitik, die sich da in letzter Zeit eingestellt hatte von Seiten Italiens, Österreichs, einer ganzen Reihe anderer Staaten, die da mehr oder weniger verhohlene Avancen wieder Richtung Assad gemacht haben. Ich habe letzte Woche noch mit einem ehemaligen italienischen Minister gesprochen, der ein Zitat von Deng Xiaoping bemüht hat und gesagt hat, es macht nichts, ist egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Im Sinne von, wenn Assad uns nützlich ist und er eben an der Macht bleibt, dann ist es sinnvoll, uns mit dem zu arrangieren. Und die Italiener, das ist natürlich sehr unglückliches Timing, haben ja auch gerade Anfang letzter Woche, zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, ob es 8 Jahre oder 10 Jahre waren, also einen Gesandten in Damaskus stationiert, sozusagen gerade just in time für die Rebellenoffensive. Und die Europäer stehen nicht allein. Die Golfstaaten haben schon letztes Jahr Syrien wieder in die Arabische Liga zurückgeholt. Selbst die Amerikaner haben offenbar darüber verhandelt, Sanktionen zurückzufahren, mit denen sie das Regime belegt haben. Was da jetzt passiert, ist das letztlich auch eine Lehre in Richtung Europa, dass wir uns eben, was Syrien, was den Mittelmeerraum angeht, mehr einfallen lassen müssen als eine sozusagen Flüchtlingszurückweisungspolitik?
Ja, ich glaube schon. Es zeigt, dass, also wenn man jetzt mal auf unseren deutschen Diskurs vor allen Dingen guckt, der ja geprägt ist jetzt gerade im Wahlkampf von der ganzen Friedensrhetorik und kombiniert wird mit der Idee des Einfrierens, ich glaube, dann zeigt es das, dass diese Idee des Einfrierens, was ja so ein, wie soll man sagen, so ein Versuch ist, das, was man nicht kontrollieren kann, versucht man in Starre zu versetzen. Das ist eine Allmachtsfantasie, die da drin steckt, nach dem Motto, ich könnte das einfrieren, so wie ich eine Flasche Wasser oder ein Stück Fleisch in den Tiefkühler tue und ich taue das auch wieder auf. Nee, das Ding ist, das tauen andere wieder auf und wir haben nicht die Kontrolle darüber. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Fingerzeig, klar, in Richtung Ukraine, also die ganze Fantasie, man hätte da auf einmal Kontrolle. Was man sieht, ist, dass nach Allmacht folgt Ohnmacht. Ne? Auf einmal stehen alle davor und haben gesagt, oh verdammt, wer hätte das denn ahnen können? Ich habe keine Ahnung, ob man das hätte voraussehen können. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, dass dieser Avalanche-Effekt im Grunde genommen durch die Hamas und dann die israelischen Reaktionen dazu führt, dass das alles hier ins Rutschen gerät. Aber klar ist, offensichtlich Konflikte nur einzufrieren, reicht eben tatsächlich nicht aus. Und das bedeutet mindestens das Risiko, dass es jederzeit eigentlich wieder losgehen kann und nicht dann, wenn es uns passt. Also da ist der italienische Sondergesandte, glaube ich, das kleinste und fast schon tragische Beispiel, wie man mal wieder zur falschen Zeit am falschen Ort sein kann. Ne?
Ja, und in der Tat, wie Sie sagen, dieser Begriff Frozen Conflict oder Einfrieren von Konflikten ist ja etwas, was lange bevor das in der Ukraine sozusagen zum Teil des Gesprächs über Möglichkeiten mit diesem Konflikt umzugehen wurde, was eben in Syrien schon Jahre vorher aufkam. Und mich erinnert das immer wieder frappierend an das Vorspiel in Syrien, wenn solche Dinge dann in der Ukraine zum Tragen kommen. Herr Mölling, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Gassel.
Nächste Woche, denke ich, sind wir wieder mit dem Fokus etwas näher an Europa. Aber mal sehen, was in Syrien bis dahin passiert. Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag bei RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Vielen Dank für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis bald.
Tschüss, bis nächste Woche.
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a through hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.